Hey, everybody. J.D. Vance here, live from my office in the White House complex and filling in for somebody who cannot be filled in for, but I'm going to try to do my best, my dear friend, the great Charlie Kirk.
US-Vizepräsident J.D. Vance hostet hier den Podcast von Charlie Kirk, der letzten Mittwoch mit 31 Jahren in Utah erschossen wurde. Und während die Suche nach Antworten zum Attentat weitergeht, läuft das System von Schuldzuweisung und Spaltung in den USA schon auf Hochtouren. Samuel Jakisch, Korrespondent im ARD-Studio Washington, erzählt uns, wie die US-Regierung und Medien gerade versuchen, die Tötung des rechtskonservativen Aktivisten Kirk für sich zu nutzen. Von politischen Influencern bis hin zu US-Präsident Trump selbst. Dabei wird die Empörungsspirale immer weiter hochgedreht. Obwohl viele Menschen in den USA eigentlich nur noch aussteigen wollen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Hallo Samuel, schön, dass du da bist.
Hallo.
Samuel, letzten Mittwoch wurde Charlie Kirk ermordet. Seitdem, so dringt es zumindest auch nach Deutschland durch, kennen die USA nur noch ein Thema. An welchem Punkt sind wir da gerade?
Wir sind an einem Punkt, der uns ziemlich vertraut ist hier in den USA, weil wir ihn schon gut kennen. Es gibt ein Ereignis von großer Aufmerksamkeit, in dem Fall politische Gewalt. Und noch bevor der Schuss verhallt ist, also auch in dem Fall noch bevor Charlie Kirk tatsächlich tot war, wurde dieses Attentat umfassend thematisiert und gleichzeitig eingeordnet in ein politisches Koordinatensystem. Manche nennen es auch Kulturkampf, aus Republikanern gegen Demokraten, aus Woke gegen Nicht-Woke, aus für oder gegen Donald Trump. Und die Regierung Trump ist ein ganz wichtiger Akteur. Sie fördert da auch eine starke Inszenierung. Das Besondere an diesem Fall ist aber, dass die Regierung der USA dieses Attentat und auch die Ermittlung daran und die politische Einordnung des Ganzen, der Hintergründe, sehr stark zur Chefsache macht. Normalerweise würde an so einem Moment, wäre es die Rolle des Präsidenten oder ist das historisch immer gewesen, allseits ein bisschen zur Mäßigung aufzurufen, zu sagen, ah, jetzt ist ein Moment der Trauer und dann warten wir mal ab, was die Polizei rausfindet über die Hintergründe dieses schrecklichen Verbrechens. Das war in diesem Fall nicht so, sondern Donald Trump selbst ist sofort an die Öffentlichkeit gegangen.
President Trump will sit down with us live right here on the Kirby couch right after this break.
Er hat auch permanent über die Fortläufe der Ermittlungen unterrichtet, nicht etwa die Polizei selbst oder ja, die hat es auch getan, aber es war Donald Trump, der dann am Samstagmorgen im Frühstückfernsehen saß und verkündet hat, dass es eine Festnahme gegeben hat, noch bevor es das FBI verkündet hat.
Any updates on the suspect?
Yeah, I think with a high degree of certainty we have him.
Right
in
now.
Custody, right? In custody, everyone did a great job.
Eine ganz starke Rolle bei der Inszenierung durch die Regierung spielt auch J.D. Vance.
Charlie was a visionary. He was a luminary. He brought together people.
Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, der Charlie Kirk, auch was jetzt das eigene politische Koordinaten- und Wertesystem angeht, irgendwie recht nahe stand.
He created a whole social network for an entire generation of young people.
J.D. Vance war es deshalb, der als Vizepräsident in der Air Force Two, also seiner Regierungsmaschine, sofort nach Utah geflogen ist und dann dort die Aufgabe übernommen hat, den Toten zu überführen.
Eine letzte Ehre für Charlie Kirk. Die Air Force Two bringt den Leichnam zurück in seinen Heimatort Phoenix.
Also er hat dann den Sarg in dessen Heimat geflogen. Das waren sehr medienwirksame Bilder, die auf diesem Flughafen gedreht worden sind. 6 Soldaten tragen diesen Sarg. J.D. Vance hält seine Hand mit an diesem Sarg, begleitet ihn in dieses Flugzeug hinein. Und nach dem Flug war es dann die Second Lady, also die Ehefrau von J.D. Vance, die dann die Witwe von Charlie Kirk stützte beim Gang aus dem Flugzeug heraus. Das ist also eine höchste politische Ehre, die da diesem Attentatsopfer Charlie Kirk zuteil geworden ist, die sehr stark auch auf starke Bilder ausgerichtet war. Es wird also alles unternommen, um Charlie Kirk posthum zu einem politischen Märtyrer zu machen.
Und wenn du sagst, das MAGA-Lager, dass die aus Charlie Kirk eine Art Märtyrer machen wollen. Was wollen die damit erreichen?
Es geht um politische Ziele. Es geht darum, die eigene Zielgruppe zu mobilisieren und hinter sich zu versammeln und gleichzeitig das politische Gegenüber zu diskreditieren, weil es angeblich nicht respektvoll genug reagiert auf den Tod dieses politischen Aktivisten.
For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals.
Es war Donald Trump, der bereits nach wenigen Stunden eine Videobotschaft rausgestellt hat, wo er gesagt hat, dass die radikale Linke daran schuld ist. Lange bevor irgendwelche Details bekannt geworden sind.
This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today.
Das ist ein Schema, ein Vorgehen, das kennen wir tatsächlich von einigen Ereignissen, nicht nur der politischen Gewalt in diesem Land, in diesem Jahr. Übers Wochenende haben wir auch gelesen von Aufrufen, Listen zu erstellen von Menschen, die angeblich nicht genug Anteil genommen haben oder sich respektlos äußern zu dieser Tat, um dann diese Menschen ihren Arbeitgebern zu melden. Also die Bewegung MAGA nutzt den Tod dieser sehr zentralen Figur ihrer Bewegung, ihres Milieus auf sehr vielfache Weise aus. Aber am Ende geht es darum, politische Ziele zu erreichen damit.
In den letzten Monaten ist es immer wieder zu politischer Gewalt in den USA gekommen. Auf Donald Trump wurde ein Attentat verübt. Im Juni wurde eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann ermordet. Doch die öffentliche Debatte über den Mord an Charlie Kirk, die scheint jetzt wirklich nochmal eine neue Dimension zu haben. Warum war Charlie Kirk so wichtig?
Ich denke, das lohnt sich, diese Person etwas genauer zu betrachten, weil Charlie Kirk tatsächlich nicht irgendein Trump-Anhänger gewesen ist, sondern extrem wichtig für ihn. Charlie Kirk war ein Podcaster, war sowas, was man als politischen Influencer bezeichnet, aus dem christlich-nationalistischen Spektrum.
So you believe the Bible is real?
Yes, I believe the Bible is true and real.
Seine Kerntheorie war das sogenannte Seven Mountains Mandate, also die Idee, dass eine christliche Übernahme stattfinden sollte von 7 gesellschaftlichen Kernbereichen, also der Politik, der Religion selbst natürlich, der Medien, Wirtschaft, Familie, Bildung, Unterhaltung.
Ja. Why is that?
Well, I could give you the technical answer. There's never been an archaeological discovery that has contradicted the truth of the Bible.
Und er hat da sehr radikale Thesen vertreten. Charlie Kirk war ein Abtreibungsgegner in jedem Fall ohne Ausnahme. Und er fand es keine gute Idee, dass Schwarze und Weiße seit den 60er Jahren in den USA dieselben Rechte haben. Er fand, dass Frauen sich unterwerfen sollten den Männern, Muslime keine öffentlichen Ämter bekleiden und so weiter. Also er hat ein Geschäftsmodell betrieben, das vor allem aus Provokation bestand und aber auch aus direkter Konfrontation. Er war bekannt dafür, im Prinzip das, naja, die Idee der Rhetoriker aus dem alten Griechenland in die Moderne zu überführen.
Do you feel proud of yourself for debating college kids who are unprepared to speak in front of an audience like yourself?
Also er hat immer wieder die offene Diskussion gesucht, auch im Moment seines Todes war das eine solche öffentliche Veranstaltung, wo man ihn herausfordern konnte, wo man mit ihm diskutieren konnte auf einer öffentlichen Bühne. Es ging bei Charlie Kirk vor allem darum, daraus dann immer wieder kleine Clips zu schneiden, die dann viral gehen, die neuen Content für seine Online-Kanäle bieten.
Wait, hold on. How is it any different than a professor talking to you?
Than a professor talking to you? Who are you?
Well, enough, important enough for you to come up to a microphone.
Also man hört, dass er einfach eine sehr schnelle, eine sehr überzeugende Rhetorik, eine sehr elegante Rhetorik hatte, die es auch schwer machte, dem irgendwie zu begegnen. Und die es auch schwer machte, immer genau zu überprüfen, ob die Fakten stimmen, ob er bei der Wahrheit ist. Es gibt eine Studie von der Brookings Institution hier, die ist 2 Jahre alt, da haben sie von 80 prominenten politischen Podcastern mehrere 10.000 Folgen ausgewertet und Charlie Kirks Podcast erhielt die zweithöchste Anzahl von falschen, von irreführenden, von unbelegten Aussagen. Er war der Chef einer Bewegung, die sich Turning Point nannte, also eine Bewegung, die vor allem an Unis und Schulen aktiv war, dort Wahlkampf gemacht hat, junge Menschen, junge Amerikaner sehr stark erreicht hat, um sich für Politik zu interessieren und zwar insbesondere in dieses nationalistische Milieu, das immer jede politische Frage am Ende auf die Bibel zurückführt. Und dieser Erfolg bei jungen Leuten war sehr, sehr wichtig für Donald Trump bei der Wahl 2024. Das ist jetzt nicht alleine auf Turning Point und Charlie Kirk zurückzuführen, aber es war sehr überraschend für viele Demoskopen, wie erfolgreich Donald Trump bei jungen Leuten gewesen ist. Und das wird kommunikationswissenschaftlich stark zurückgeführt auf sein Engagement mit diesem Podcast-Universum. Also es gibt Untersuchungen, die sagen, er hat pro Woche im Wahlkampf über 20 Millionen amerikanische Erwachsene, also Wahlberechtigte, erreicht. Und das sind viermal mehr gewesen als seine Gegenkandidatin Kamala Harris. Diese große Nähe von Donald Trump zu diesen politischen Influencern, die war ein Schlüssel im Wahlkampf. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht überraschend, dass er das jetzt so zur Chefsache macht.
Und wie gehen diese Podcaster und Influencer dieser alternativen Medienszene jetzt mit dem Tod von Charlie Kirk um?
Für sie ist das jetzt ein einigender Moment. Sie nutzen das vor allem, um zu zeigen, die so eine Bedrohungserzählung zu verbreiten. Also zu sagen, wir sind im Krieg. Hier geht es nicht mehr nur noch darum, irgendwie politisch recht zu haben, sondern die anderen, wer auch immer das ist, wollen uns umbringen und jetzt müssen wir dagegenhalten.
Hey everybody, J.D. Vance here, live from my office in the White House complex and filling in for somebody who cannot be filled in for, but I'm going to try to do my best, my dear friend, the great Charlie Kirk.
Auch der US-Vizepräsident hat dieses Narrativ ja gerade wieder bedient, als er aus dem Weißen Haus eine Folge vom Podcast Charlie Kirk Show moderiert hat, zu seinen Ehren.
Of course, we have to make sure that the killer is brought to justice, and importantly, we have to talk about this incredibly destructive movement of left-wing extremism that has grown up over the last few years, and I believe is part of the reason why Charlie was killed by an assassin's bullet.
Also es gibt eine weiter extremistische Erzählung, eine weiter radikalisierende Erzählung. Und die ist anschlussfähig. Die macht zumindest auf den Online-Plattformen, die sie bespielen, kommt es der Ökonomie dieser Plattformen sehr stark entgegen, weil deren Bindung von Nutzern an diese Plattform erhöht. Das heißt, so eine Plattform hat ja immer einen Algorithmus und der Algorithmus hat immer das Ziel, dass du dranbleibst, dass du immer mehr konsumierst, dass du immer länger engagiert bleibst und dich immer tiefer reinziehen lässt. Und dazu tragen eben nicht die ausgleichenden Positionen bei oder der Kompromiss, sondern sehr viel stärker die noch extremere These, die noch radikalere Erzählung. Und das funktioniert momentan sehr gut mit allem, was mit diesem Attentat zu tun hat.
Welche Rolle und wie wichtig sind denn diese neuen alternativen Medien überhaupt in den USA zurzeit? Kannst du uns so einen kleinen Überblick über die Szene geben?
Die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es gibt ein ganzes Medienökosystem im politisch konservativen, ultrakonservativen Milieu in den USA. Das sind Podcaster, das sind Videoblogger, das sind Streamer, das sind Influencer und die haben gemeinsam, dass sie so Mainstream-Konservativismus mit extremistischen Positionen verbinden. Und die haben einen erheblichen politischen Einfluss. Viel mehr als das politische Gegenüber auf der linken, auf der demokratischen Seite. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass momentan 9 der 10 größten Online-Shows in den USA auf den relevanten Plattformen, dass die tendenziell rechtsgerichtet sind, dass die allein in den Top 10 200 Millionen Menschen erreichen jede Woche. Das gesamte Spektrum erreicht noch mal mehr Menschen und zwar 5-mal mehr als die linke Seite, sagt eine Studie von Media Matters aus diesem Jahr. Fakt ist auch, dass diese, ich sage deswegen Ökonomie, weil es auch darum geht, viel Geld zu verdienen und diese politischen Inhalte durch diverse Geschäftsmodelle zu monetarisieren. Also man kann verknappt sagen, dass diese Szene, die macht politische Polarisierung zu einem kommerziellen Erfolg. Und diese Medien, die brauchen immer was, dass sie behandeln können, dass sie eskalieren lassen können. Es gibt nie Ruhe, keine Zeit ohne Empörung und Wut. Das ist gerade das Geschäftsmodell. Und dieser Mord an Charlie Kirk, der ist in diesen Tagen das zentrale, wenn nicht das einzige Thema.
Wer sind denn da die prominentesten Köpfe dieser Szene? Die meisten Podcaster, Influencer und so, die kennen wir hier wahrscheinlich gar nicht.
Das ist keine sehr kohärente auch nicht politisch oder ideologisch irgendwie sehr einheitliche Szene, sondern es gibt verschiedene Gruppen. Es gibt verschiedene Subkulturen, kann man sagen. Es gibt eher die eher Moderaten, ich würde sagen Mainstream-Konservativen. Da geht es viel um Einwanderung, niedrige Steuern, freie Marktwirtschaft, wenig Regulierung, nationale Sicherheit, wichtiges Thema. Außenpolitisch geht es viel um Israel. Das sind Talkmaster wie Dennis Prager, Joe Rogan, Ben Shapiro.
Welcome back to the Dennis Prager Show.
The Joe Rogan Experience.
Train by day, Joe Rogan podcast by night, all day.
Today on the Ben Shapiro Show, a black man kills a white woman, and of course the media are totally uninterested. Plus, war in Ukraine continues. What is the Trump administration going to do?
All right, we're rolling. Good to see
Let's
you, sir.
Go.
Here we go.
mitunter gibt's da auch Positionen, die man in Deutschland als links betrachten würde, Gesundheitsversorgung, Umverteilung, Drogenliberalisierung zum Beispiel. Dann gibt es eine andere Gruppe, die unterscheidet sich sehr stark davon. Das sind so die christlich-nationalistischen, die sind erzkatholisch bis evangelikal. Da wird Politik konsequent eben aus der Heiligen Schrift hergeleitet, in all ihrer Widersprüchlichkeit, was es auch sehr schwer zu fassen macht. Es ist immer der Kampf gegen gleichgeschlechtliche Ehe, gegen Frauenrechte, gegen Abtreibung. Das sind die zentralen Themen dort. Michael Knowles gehört da rein, Stephen Crowder, aber eben auch Charlie Kirk. Und dann gibt es die Radikalen, die Ultrarechten. Alex Jones verdient viel Geld damit, antidemokratische Narrative, Verschwörungstheorien zu verbreiten. In diese Szene, die wirklich sehr bunt ist, aber auch ein Sammelbecken für weiße Nationalisten, für Holocaustleugner, gehören viele, die sehr wichtig sind für die Make America Great Again Bewegung. Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Steve Bannon.
If that answer is to save my country, this country will be saved.
War Room.
It's Monday, 1 September, in Europe 2025.
Extrem einflussreiche Personen, was Reichweite angeht, mit extrem hoher Fanbase. Die sind sehr divers, die sind sich bei weitem nicht zu allen Themen einig, wenn es zum Beispiel um die Frage Solidarität mit Israel geht, ja oder nein, oder wie man sich den großen Big Tech-Organisationen gegenüber verhalten sollte, soll man die zerschlagen oder gerade stärken. Regelt sich der Markt von alleine oder muss man da eingreifen als Regierung? Welche Rolle spielt Religion? Also Donald Trump kann es denen bei weitem nicht allen gleichzeitig recht machen, aber er ist sehr wichtig für sie und sie sind sehr wichtig für ihn. Und zwar egal, welche Subgruppe dieser unterm Strich sehr, sehr reichweitenstarken und ökonomisch erfolgreichen Modelle.
Inwiefern schaffen es denn die klassischen Medien im Vergleich zu diesen alternativen politischen Influencern überhaupt noch relevant zu bleiben?
Sie mühen sich, aber sie haben nicht wirklich eine Chance. Also insbesondere, wenn man sich anguckt, die demografischen Nutzungsstrukturen, insbesondere junge Leute, das ist in den USA nicht anders als in Europa, nutzen diese klassischen etablierten Medien, die hier Legacy Media, also schon genannt werden, also schon mit der Anspielung darauf, dass ihre Verdienste vor allem in der Vergangenheit bestehen und sie eher ein Auslaufmodell sind. Diese Medien haben den ökonomischen Anschluss schon fast vollständig verloren. In jedem Fall können sie nicht die Wachstumsraten zeigen, sondern ihr Publikum wird kleiner von Tag zu Tag. Einige versuchen, sich diesem Geschäftsmodell anzupassen und in dieses Koordinatensystem mit einzusteigen, auch sich zu branden und sehr stark zu sagen, okay, wir sind jetzt hier die eindeutig nahe der Regierung sind oder die eben das ausdrücklich nicht sind. Und das polarisiert auch diesen Medienmarkt entlang von politischen Koordinaten. Und das macht Journalismus auch wahnsinnig schwierig, weil der dann Glaubwürdigkeit verliert und Legitimation und es am Ende eben darum geht, eine Geschichte zu erzählen, die in dieses eigene Wertesystem, die eigenen Wertevorstellungen der Zielgruppe passt, als jetzt irgendwie sich an Wahrheit, Klarheit und Fakten entlang zu arbeiten. Es gibt in den USA grundsätzlich, was diese ganze Szene angeht, was diese ganze Podcaster, die ganze Kommunikation im öffentlichen Raum angeht, einen völlig anderen Rahmen als in Deutschland. Wer vorhin ein bisschen erschrocken ist, als wir gehört haben, was so die Inhalte dieser Blasen oder dieser Bubbles sind oder dieser Milieus sind, der muss wissen, dass selbst eine Lüge, auch eine Hassrede, auch ein Aufruf, die Verfassung zu brechen, dass das hier alles weniger zählt als jedermanns individuelles Verfassungsrecht auf freie Rede, auf freie Meinung von jedem US-Bürger. Das ist der erste Verfassungszusatz und der schützt eben auch Verfassungsfeinde. Und deshalb ist es absolut legitim und legal, das zum Geschäftsmodell zu machen, solange man sich formal innerhalb der Gewaltfreiheit bewegt und nicht zur Gewalt aufruft. Das ist die rote juristische Linie. Also die Grenzen sind hier viel weiter gefasst als zum Beispiel in Europa, wo es ja Straftatbestände gibt, wie Volksverhetzung oder wie Hassrede. Und deswegen ist die Strategie der Demokraten, die Gewalt selbstverständlich zu verurteilen. Weil sie sagen, in Amerika hat jeder das Recht, alles Mögliche zu sagen und dafür nicht erschossen zu werden. Und dann kommt sehr häufig ein Wörtchen aber bei den Demokraten, die dann sagen, die Rhetorik dieser Regierung, die ist da schon ein bisschen mitschuld an einem Klima, das das eben möglich macht, solche politische Gewalt immer stärker anwachsen zu lassen. Die fehlenden Waffengesetze in den USA sind sowieso ein Kernthema der Demokraten, das erwähnen dann auch viele. Und es gibt eben einige, die sagen, wie jemand gestorben ist, heißt nicht, dass ich gutheißen muss, wie er gelebt hat. Das ist die Diskussion dieser Woche, wenn es eben darum geht, wie eine Nation das jetzt verarbeitet. Und auch diese Diskussion gehört hier in den USA zur Meinungsfreiheit. Und da positionieren sich demokratische Amtsinhaber und solche, die es gern werden möchten, sehr unterschiedlich von, dass sie sagen, Charlie Kirk war ein Amerikaner und hat diese demokratische Debatte, die wir alle fördern, ja immer auch selbst gefördert, also selbst nicht zur Gewalt aufgerufen. Und viele, die sagen, naja, aber er hat ein Klima der Spaltung hergestellt, aktiv befördert, davon monetär profitiert, das nun nicht gerade zu einem friedlichen demokratischen Diskurs beigetragen hat.
Und gibt es in all diesem Rauschen jetzt und diesen Vermutungen, was da hinter diesem Mord gesteckt haben könnte, gibt es da auch Stimmen, die versuchen zu versöhnen, gerade auch mit Blick auf die verschiedenen politischen Lager?
Ja, die gibt es auf beiden Seiten, das muss man sagen. Und das macht diesen Fall auch anders. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir auch Republikaner hören, wie zum Beispiel Spencer Cox, das ist der Gouverneur von Utah, also sowas vergleichbar mit einem Ministerpräsidenten in Deutschland. Der hat 36 Stunden nach der Tat, also kurz nachdem man den Verdächtigen verhaftet hatte, eine sehr ungewöhnliche Ansprache gehalten.
I don't want to get too preachy, but I think it's important that we with eyes wide open understand what's happening in our country today.
Und sich an die Bevölkerung gewandt und auch an die eigene Wählerschaft und gesagt hat, dass Amerika jetzt eine freie Entscheidung hat, wie es mit diesem Punkt umgehen möchte. Also ist das jetzt vielleicht das Ende eines dunklen Kapitels oder der Anfang eines noch dunkleren?
We can return violence with violence. We can return hate with hate. And that's the problem with political violence is it metastasizes because we can always point the finger at the other side.
Spencer Cox hat ein sehr starkes Zitat auch zur Nutzung von Medien geliefert in dieser Ansprache, die sehr authentisch rüberkam und hat nochmal daran erinnert, dass dieses Internet, das so sehr von Erregung und von Empörung lebt, Internet Fury hat das genannt, dass das nicht das echte Leben ist.
A few months ago, Charlie posted to social media, when things are moving very fast and people are losing their minds, it's important to stay grounded. Turn off your phone, read scripture, spend time with friends, and remember, Internet Fury is not real life.
Und Spencer Cox macht das extrem geschickt, weil das nämlich gar nicht sein Zitat ist. Das war ein Zitat von Charlie Kirk. Und ich kann nicht in den Kopf gucken von Spencer Cox, ob das seine tatsächliche Überzeugung ist. Aber ich bin nicht so naiv zu glauben, dass er das nicht erzählt hätte, wenn er da nicht auch ein gewisses politisches Potenzial sieht. Also durchaus die Möglichkeit, damit auch Wähler zu überzeugen, die vielleicht momentan diese lauten Stimmen an den extremen Rändern gar nicht so überzeugend finden. Solche Töne gibt es auch aus der gegenüberliegenden Podcaster-Bubble. Dean Withers ist ein Beispiel dafür.
And I am sad, distraught. In fact, I just cried on my live stream in front of 250,000 people.
Der gesagt hat, politische Gewalt ist die Grenze. Wenn wir uns innerhalb des Verfassungsrahmens irgendwie kloppen und wetteifern um Reichweite, dann ist das kein Grund, dem anderen den Tod zu wünschen.
If you want to end gun violence, It is something that you can never celebrate. It is always disgusting, always vile, and always abhorrent.
Inwiefern dringen denn dann solche Stimmen, wie eben der Governor von Utah, Spencer Cox, in der Debatte aktuell durch?
Das ist schwer zu messen. Wo ich mir sicher bin, ist, dass ein enormes politisches Potenzial auf beiden Seiten der Mitte vorhanden ist. Eigentlich die müde sind, die keine Lust mehr haben auf diese immer weiter drehende Erregungsspirale. Ich weiß aus eigener Erfahrung, aus Privatempirie einfach, dass das viele Menschen hier in den USA zunehmend erschöpft und dass sie sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Eine Kollegin erzählte mir von ihrer Tochter, die jetzt an der Uni in Pittsburgh studiert und dort auch sagt, sich politisch zu engagieren ist eine studentische Tradition und das würde ich eigentlich auch gern machen. Aber wir haben keine Lust, dass wir dafür erschossen werden und uns anfeinden zu lassen. Und das Klima ermutigt uns jetzt nicht gerade dazu, diese demokratische Debatte zu führen oder diese Räume zu schaffen. Und wenn ich hier in meinem Privatleben, weiß ich nicht, am Rande des Sportplatzes mit Menschen rede oder beim Einkaufen den Nachbarn treffe oder im Schwimmbad, dann höre ich auch ganz häufig so eine extreme Vorsicht, sich bloß nicht zu erkennen zu geben, sich politisch irgendwie so positionieren. Das ist ja in Deutschland anders. Da wird ja schnell und gerne mal an der Bushaltestelle oder im Zug irgendwie geschimpft darüber, dass die Bahn nicht pünktlich kommt oder dass die Regierung sich so viel streitet oder dieses nicht im Griff hat oder jenes. Das ist hier nicht üblich, noch nie gewesen. Aber jetzt gerade nehme ich das ganz besonders wahr, dass viele sagen, oh, lieber den Kopf einziehen, kein Streit. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, weil es offenbar nicht mehr gesittet zivil möglich ist, diesen Austausch zu führen. Und jetzt steht Thanksgiving wieder vor der Tür und mir begegnen ganz viele Menschen, die sagen, oh, ich habe da so eine Furcht vor, da muss ich wieder mit meinem Onkel über Trump diskutieren. Ich erinnere mich an Einladungsmails zu sozialen Anlässen, also ihr seid alle angeladen hier bei uns in der Nachbarschaft zum Essen, unter einer Bedingung, niemand darf den Namen des Präsidenten sagen. Das ist grotesk. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Leute das einfach nicht mehr können, dass sie es vor allem in ihrem Privatleben, in ihrer eigenen Privatsphäre nicht mehr ertragen, sich permanent an diesem Erregungsmodell zu beteiligen und permanent kämpfen zu müssen. Und da sehe ich in den USA, zumindest in den Räumen, in denen ich mich bewege als Korrespondent, aber auch als Mensch, sehe ich einen sehr großen Wunsch, zurückzukehren, abzurüsten und vielleicht diesem Geschäftsmodell, das ist ja letztlich vor allem diese Empörung zu Geld macht, nicht so stark auf den Leim zu gehen, sondern zu gucken, wo findet man denn Kompromisse und muss nicht nur der reinen Performance wegen das andere rundheraus ablehnen, nur weil es vom anderen Absender kommt. Da sehe ich einen ganz großen Wunsch, wieder stärker zusammenzufinden, weil das einfach niemand auf die Dauer aushält, diese Wut, diese Empörung, dieses sich immer stärker einsetzen zu müssen, einen Kampf zu gewinnen und permanente Auseinandersetzung zu sein.
Und gleichzeitig funktioniert doch genauso diese Empörungsspirale, die du uns beschrieben hast, mit der viele ja auch ihr Geld verdienen, nicht zuletzt Charlie Kirk selbst, bevor er erschossen wurde. Könnte sein Tod jetzt nicht eine Art Weckruf sein?
Also einerseits glaube ich, dass diese Maschinerie immer irgendein Benzin findet. Wenn es nicht dieses Attentat wäre, dann wäre es ein anderes Thema, das jetzt diese Woche wieder unbedingt notwendig machen, dass Menschen sich empören, wütend werden und sich engagieren und irgendwas kaufen. Das konkrete Attentat jetzt an Charlie Kirk ist natürlich extrem passend für diese Maschinerie, weil es sehr emotional aufwühlend ist, weil dieses Attentat auch grafisch in all seiner grausamen Brutalität viral gegangen ist. Viele Menschen hatten das plötzlich in ihren Netzwerken als Video vor sich und wollten das gar nicht sehen, aber mussten es sehen, weil die Plattformen nicht schnell genug waren oder nicht effektiv genug waren, das rauszunehmen in den Stunden nach dem eigentlichen Attentat, weil es ja live gestreamt worden ist. Das fasst so viele Leute emotional so heftig an, anders als eben andere Vorkommnisse der Gewalt. In diesem Fall sind ganz viele Leute jetzt unter Druck, sich dazu emotional irgendwie zu verhalten. Und das nutzt diese Plattformökonomie ganz heftig aus, um die eigene Reichweite aufzubauen, um die eigene Relevanz noch zu verstärken, auch die politische Relevanz, die eigene. Und ja, in dem Fall ist so ein Attentat, so eine grausame öffentliche Gewalt auf jeden Fall ein ganz starker Schlüssel, um ihn zu instrumentalisieren.
Danke dir, Samuel.
Ich danke.
Morgen geht es bei FKM um die Frage, Wie weit wird Wladimir Putin noch gehen? Nach den Drohnenflügen über NATO-Gebiet und der großen Militärübung in Belarus gerade. Folgt uns gerne, dann verpasst ihr die Folge nicht. Und alle neuen Entwicklungen zum Attentat auf Charlie Kirk lest ihr auf tagesschau.de. Samuel Jakisch und die anderen KorrespondentInnen im ARD-Studio Washington halten euch da auf dem Laufenden. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. In der Produktion waren Ruth-Maria Ostermann, Pia Janssen, Jan Stahlmann, Christine Dreyer und Marie-Noelle Zwieler. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Und jetzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Amerika, wir müssen reden. Im Podcast beobachtet Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau Jiffer Bourguignon, was in den USA geschieht. Sie analysieren, ob Trumps Strategie Flood the Zone aufgeht und welche Konsequenzen seine Politik für die USA und den Rest der Welt hat. Amerika, wir müssen reden, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Und damit sage ich, ciao.